Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Ja, und wir haben überhaupt keine Zeit und müssen sofort loslegen. Hallo Leute, hier ist Thorsten und bei mir ist auch, wie die nette Stimme gesagt hat, der
Andi ist auch da, genau. Das war die nette Stimme meiner Frau, wie immer. Und ich konnte sie aber nicht davon überzeugen, unseren spontan eingeflogenen Super-Sonder-Folgengast auch noch mit anzusagen. Deswegen mache ich das jetzt. Und zwar heute bei uns Tobias Dinkelburg von der Rheinischen Post. Ihr kennt ihn alle noch von unserer Marbella-Abschlussfolge. Und ja, bei besonderen Themen brauchen wir besondere Gäste. Deswegen herzlich willkommen, lieber Tobi.
Einen schönen guten Abend zusammen.
Ja, wir müssen reden. Es hat sich ja abgezeichnet. Und ich glaube, es ist für nur wenige jetzt überraschend gekommen. Markus Anfang ist nicht mehr Trainer von Fortuna Düsseldorf. Und Fortuna hat sich gesagt, ja, jetzt reizen wir den Marketing-Gag bis zum Ende aus, indem wir nämlich Alexander Ende als Nachfolger verpflichten. Das kann man sich ehrlicherweise nicht ausdenken, sowas, aber so ist es tatsächlich gekommen. Darüber wollen wir heute einmal reden und beides so ein bisschen verorten und uns nochmal auf die Gründe stürzen, warum es so gekommen ist, aber eben auch in die Zukunft blicken, was mit dieser Verpflichtung einhergehen kann an Änderungen, an Umstellungen etc. Aber als erstes, wo wir jemanden von der Presse schon hier haben, der das Thema ganz genau verfolgt hat. Du hast mir gerade oder uns im Vorgespräch schon gesagt, dass du seit Freitagabend, ich weiß gar nicht, ob du gegessen, geschlafen oder getrunken hast, also immerhin hast du was zu trinken dabei, aber dich eigentlich nur mit Fortuna in den letzten Tagen befasst hast. Nimm uns doch mal mit, was waren so die Abläufe in den letzten Tagen? Sind wir da blind in das Thema reingegangen? Hat Sven Mislintat am Freitagabend das erste Mal bei Friedhelm Funkel angerufen? Oder was kannst du uns zu den letzten Tagen bei Fortuna so erzählen?
Also erstmal kann ich euch beruhigen, ich habe gegessen, ich habe geschlafen und ich habe getrunken, bis jetzt sogar noch kein Alkohol an diesem Wochenende. Ja, es ging ja praktisch nach dem Schlusspfiff am Freitag direkt in die Vollen, sage ich mal. Und durch die ganzen Geschehnisse rund um Kaiserslautern, und das haben wir auch berichtet, war ja im Vorfeld klar, wenn Markus Anfang und Fortuna dieses Spiel verlieren, dann war es das eigentlich schon wieder mit der Zusammenarbeit. Es war dann am Ende Freitagabend immer noch so ein bisschen offen, zumindest offiziell hat Sven Mislintat ja sowohl bei Sky als auch in der Medienrunde nachher bei uns gesagt, es steht jetzt alles auf dem Prüfstand, er will jetzt eine Analyse machen, ergebnisoffen, hat dann auch nochmal betont. Es gibt noch kein Ergebnis, also er sagt das jetzt nicht im Wissen, dass er Markus Anfang freistellen wird, sondern er hat ausdrücklich gesagt, dass das in alle Richtungen gehen kann und dass es vielleicht auch Dinge gibt, die man in der Emotion und so nach dem Spiel noch gar nicht irgendwie richtig klar sieht oder sogar übersieht. Mhm. Und dann ja, sind wir dann erstmal so in die Nacht gegangen. Ihr habt es ja vielleicht bei X verfolgen können. Ich war dann am Samstagmorgen draußen an der Arena. Spielersatztraining war für 10 Uhr eigentlich angesetzt, weil in der ursprünglichen Planung. Dann hat sich das Freitagabend aber schon auf 11 Uhr verschoben. Dann gab es um 11 Uhr erstmal die übliche Teamsitzung, also noch gar nichts Weltbewegendes. Also nach jedem Spiel gibt es diese Teamsitzung und dann eben das Spielersatztraining draußen auf dem Platz mit allen Spielern, die nicht gespielt haben oder nur eingewechselt wurden. Aber es war schon relativ besonders, dann auch am Samstagmorgen, als ich dann aufs Gelände in der Arena gefahren bin, lief Sven Mislintat telefonieren, das war kurz vor 11, und er wollte an der Sitzung teilnehmen. Hat er dann auch gemacht und lief dann noch telefonierend so, ich glaube, das ist der Eingang, wo ihr auch immer reingeht, ne, zwischen Mannschaftsquartier und, ja, und Arena auf diesem, ja, genau, auf dieser gepflasterten Fläche hin und her.
Genau.
Ist dann rein, dann war erstmal eine halbe Stunde niemand zu sehen, dann ging die Tür vom Besprechungsraum, da kann man in diesem Containerdorf in der oberen Etage, kann man das ganz gut sehen von außen. Mhm. Dann sind die Spieler alle rausgekommen, die dann in der Startelf standen, haben dann im Mannschaftsquartier ganz normal Regeneration, Fahrradfahren, Physio, das ganz normale Programm abgespult. Ja. Die anderen sind dann raus. Es war dann so, dass erst nur Florian Junge und Ilya Gruev dabei waren. Und 15 Minuten später kam dann Markus Anfang gemeinsam mit Sven Mislintat auf den Platz, was den Eindruck A bestätigt hat, dass es noch keine finale Entscheidung gab zu dem Zeitpunkt, B aber auch sehr nahegelegt hat, und so soll es am Ende auch wohl gewesen sein, dass es in diesen 15 Minuten ein Vier-Augen-Gespräch zwischen den beiden gegeben hat, wo wohl schon relativ klar angesprochen wurde, wie die Mechanismen im Fußball funktionieren und dass es wahrscheinlich angesichts der sportlichen Situation dann tatsächlich auf eine Trennung hinauslaufen würde. Ja, und dann recherchiert man halt, ne?
Genau. Vielleicht, bevor wir auf die nächsten Schritte kommen, noch eine Rückfrage zu der Woche vor dem Spiel. Weißt du, ob das Thema da schon, ich sag jetzt mal, vorbereitet wurde? Also wurden da vielleicht sogar konkret schon Trainer kontaktiert?
Das weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass es eine klare Szenarioplanung gab bei Fortuna. Und das ist ein kleiner Unterschied zur Entlassung von Daniel Thun und zur Einstellung von Markus Anfang im letzten Oktober.
Ja.
Als nach allem, was man gehört hat und heute auch weiß, als eine ziemliche Hauruck-Aktion gab.
Ja. Also, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Klaus Allofs und Christian Weber, den möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nicht zu nahe treten, aber waren, das ist auch mein Eindruck, den ich damals hatte, waren nicht besonders gut vorbereitet auf diesen Wechsel.
Mhm.
Haben dann innerhalb von 2 Tagen sich mit Markus Anfang geeinigt und dann wurde er dann zu Wochenbeginn vorgestellt. Das war diesmal nicht so. Also es war letzte Woche schon relativ klar, auch in dem Wissen, dass es gegen Kiel schief geht und wenn Kiel schief geht, dass es dann eben einen Wechsel sehr wahrscheinlich geben würde, hat man sich intern wohl auf 2 Ebenen vorbereitet. Option 1, ein Feuerwehrmann. Option 2, also im klassischen Sinne. Option 2, ein Trainer, mit dem man die Fantasie hat, nicht nur die Saison positiv zu beenden. Und positiv meint alles ab Platz 15 beziehungsweise Platz 16 und gewonnene Relegation.
Oh Gott.
Sondern auch in die neue Saison gehen zu können. Und ohne dass ich das jetzt weiß, aber so wie jetzt das Wochenende gelaufen ist, wird es sehr wahrscheinlich auch da schon Kontakt zu Alexander Ende gegeben.
Okay. Und wie ging es aus deinen Informationen weiter nach dem Training Samstag? Hat sich Sven Mislintat mit sich selbst zurückgezogen? Sitzung mit dem Aufsichtsrat, weißt du da was?
Also eine Aufsichtsratssitzung gab es heute. Das ist Pflichtprogramm bei Entscheidungen wie einem Trainerwechsel oder auch Spielerverpflichtungen, die und generell allen Entscheidungen, die zustimmungspflichtig sind, also einen gewissen finanziellen Rahmen auch haben.
Mhm. Weil der Unterschied war ja vermutlich, sorry, wenn ich kurz reingrätsche, aber der Unterschied ist ja vermutlich, wenn ich jetzt überlege, im Dezember, da hat er immer erzählt, dass er vor allem mit Markus Anfang die Dinge analysiert und zusammengesessen hat. Das klang jetzt eher so, als habe er eben nicht mit Anfang zusammengesessen und analysiert, sondern ohne ihn und ihn letztendlich über die Ergebnisse schon mal oder den Zwischenstand informiert, ne?
Genau, was bei so einer Entscheidung, wo es ja relativ deutlich auf eine Trennung hinausläuft, auch, glaube ich, ganz üblich ist. Ich gehe davon aus, dass Mislintat vor allem mit Alexander Jobst und Art Hovemann, weil die drei, also Mislintat kann die Entscheidung ja nicht alleine treffen.
Klar.
Es ist ja dann eine Vorstandsentscheidung bei einer Sache wie dem Trainerwechsel, dass die viel miteinander gesprochen haben werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auch durchaus miteinander gerungen haben, was jetzt der richtige Weg ist, ob es der Feuerwehrmann ist, ob es die, das scheint die von Mislintat auch favorisierte Lösung gewesen zu sein, ob es jemand ist, mit dem man jetzt eben idealerweise beim guten Saisonende die nächste Saison bestreitet.
Mhm, ja, passt vermutlich auch besser zu eben, ja.
Da wird sehr viel abgewogen und diskutiert worden sein und ja, dann hat sich heute im Laufe des Tages ist dann so ein bisschen durchgesickert, dass die Trennung von Markus Anfang beschlossen ist und dass Alexander Ende erst in der Shortlist ganz oben steht und dann auch, dass Fortuna sich mit ihm und er sich mit Preußen Münster, weil er ja erst nochmal seinen Vertrag dort auflösen musste, einig geworden sind. Und dann ist das Ganze seinen üblichen formellen Gang gegangen.
Genau, und eben gab es die offizielle Verkündung. Ist natürlich auch eine interessante Entscheidung, über die wir heute auf jeden Fall auch noch reden würden. Noch ganz kurz, bevor wir ein bisschen erstmal auf die Gründe für das Aus von Markus gucken. Weißt du, wer noch auf der Shortlist stand? Hast du da eine Info?
Ich weiß, dass Horst Steffen zumindest mal eine Überlegung war. Das wurde dann offenbar aber relativ schnell nicht weiter verfolgt. Und ansonsten, also klar, es wurde über den Namen Friedhelm Funkel diskutiert, da kommt man, glaube ich, nicht drum rum, wenn man einerseits Szenario Feuerwehrmann und andererseits Szenario langfristige Lösung plant. Aber es war dann wohl relativ schnell auch klar, dass es Alexander Ende werden soll.
Okay, aber was glaubst du oder hast du eine Idee, warum man gesagt hat, nee, das mit Funkel ergibt keinen Sinn? Er hat ja mal zumindest hier sehr erfolgreich gearbeitet, aber man weiß natürlich auch, er hat hier nicht nur Freunde hinterlassen. War das der Grund?
Ich glaube, es hatte auch vor allem sportliche Gründe. Wenn man jetzt mal überlegt, klar, Friedhelm Funkel hat in seinen letzten Stationen nach Fortuna, wo er als Feuerwehrmann gearbeitet hat, 2 Mal beim 1. FC Köln, 1 Mal in Kaiserslautern, hat er zweimal auf seine Art und Weise die Klasse gehalten und ist einmal auf seine Art und Weise aufgestiegen. Mhm. Ich weiß aber jetzt auch, also ganz persönlich nicht, ob fünf Spiele für Friedhelm Funkel nicht dann schon auch ein bisschen zu viel sind, weil er ja doch eher auf diese ganz simple Schiene mit Emotionen und ja, so, ich bin Friedhelm Funkel und ich ziehe jetzt erstmal alles auf mich und nimm sämtlichen Fokus von der Mannschaft weg. Das sind ja die Dinge, mit denen er oft spielt und
ja, das nutzt sich halt auch vielleicht nach dem dritten Spiel ab, ne?
Genau das war, glaube ich, auch das Thema, dass die Sorge einfach, wenn du jetzt auf diese Energie gehst und Energie freisetzen willst, wo in der aktuellen Mannschaft sowieso aus meiner Sicht nicht sehr viel Potenzial ist, um Energie freizusetzen, weil dafür einfach die Charaktere und Spielertypen fehlen.
Ja.
Wenn du das machst, ist die Gefahr, die du gerade angesprochen hast, sehr realistisch, dass du nach 2 bis 3 Spielen praktisch den Effekt verpufft hast. Du weißt nicht, wie viele Punkte du zu dem Zeitpunkt dann geholt hast. Und es ist ja so, dass Friedhelm Funkel garantiert den Spielstil von Markus Anfang, den Mislintat ja auch favorisiert, einen sehr aktiven Spielstil, sehr offensiv ausgerichtet, sehr viel Fußball spielend. Das hätte der natürlich nicht mitgetragen. Der hätte seinen Stiefel runtergespielt. Und dann ist vielleicht auch die Gefahr, dass gegeben, dass man einer Mannschaft, die ja zumindest im ersten Teil der Rückrunde schon auch gezeigt hat, dass sie ja deutlich besser in der Lage ist, Fußball zu spielen, als sie in der Hinrunde gezeigt und als sie auch jetzt in den letzten 4 Spielen gezeigt hat, dass man dieser Mannschaft dann auch noch das nimmt, was sie vermeintlich als einziges oder überhaupt einigermaßen gut noch kann. Mhm. Und dann wird's schwer. Aber am Ende ist es natürlich auch in so einer Sache eine Frage von Analyse und von Überzeugung. Und am Ende geht es da um Wahrscheinlichkeiten. Man kann nicht sagen, es wäre mit Friedhelm Funkel auf jeden Fall gut gegangen. Man kann nicht sagen, es wäre mit Friedhelm Funkel auf jeden Fall gescheitert. Und genauso wenig kann man sagen, es wird mit Alexander Ende auf jeden Fall reichen für den Klassenerhalt. Und dann steht Fortuna vor einem goldenen Zeitalter.
Nee, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber was wir bei Friedhelm Funkel hätten sagen können, wenn der Klassenerhalt mit ihm gelungen wäre, dann hätte er mit Sicherheit in der Öffentlichkeit alle wissen lassen, dass er ja durchaus interessiert wäre, auch nächste Saison noch auf der Trainerbank zu sitzen. Und dann hast du die Diskussionen, die es zuletzt in Köln und auch in Kaiserslautern, glaube ich, jedes Mal hinterher gab. Also ich glaube, den Spaß hätten wir dann auch noch im Sommer gehabt. Und ja, es gibt sicherlich viele Gründe, die auch gegen Funkel sprechen, sodass man diese Entscheidung durchaus auch nachvollziehen kann. Ich habe es ja gerade schon gesagt, aber wir wollten noch ein bisschen einmal kurz drauf gucken, warum es letztendlich mit Markus Anfang nicht geklappt hat. Und sozusagen als Steilvorlage für uns habe ich ein paar Zahlen mal mitgebracht. Also Markus Anfang hat uns jetzt bei 21 Ligaspielen in dieser Saison gecoacht, hat 6 Siege geholt, 3 Unentschieden und 12 Niederlagen, also mehr als die Hälfte seiner Spiele verloren. Dazu hat er noch ein Pokalspiel gegen Freiburg gehabt, sehr unglücklich da ausgeschieden. Wenn man so ein bisschen guckt, das ist übrigens ein Punkteschnitt von ziemlich genau 1,0. Wenn man mal so guckt, welche anderen Trainer, die so mindestens 10 Spiele für Fortuna absolviert haben, einen schlechteren Punkteschnitt sogar hatten, dann sind da ein paar interessante Namen. Zum Beispiel Frank Kramer, den ich immer als Drohgebärde anführe, 0,94. Jörg Berger, Gott hab ihn selig, auch 0,94. Klaus Allofs, 0,93. Gerd Meyer, den ich nicht kenne, 0,92. 1987, da war ich schon auf der Welt, aber habe mich
so interessiert,
noch nicht so verfolgt. Rudi Wojtovic, den kenne ich sehr gut, 0,85, also war noch schlimmer. Alexander Ristic bei seiner Rückkehr in der dritten Liga damals, Anfang der 2000er, auch 0,85. Und der schlechteste von allen, Horst Köppel, 0,5. Und ich hatte nicht so wenig Spiele, hatte auch so viele wie Anfang, glaube ich. Also es geht immer schlimmer. Aber zum Vergleich, Daniel Thun mit einem Schnitt von immerhin 1,72. Also dann doch nochmal deutlich besser, hatte aber auch 1-2 Spiele mehr. So fair muss man sein. Ja, insgesamt, wenn wir uns zurückerinnern, es fing ja auch relativ schlecht an, gleich mit der Heimniederlage gegen Braunschweig. Erster Sieg im 5. Spiel gegen Magdeburg. Ja, ganz interessant. Und den ersten Auswärtssieg hatte er jetzt erst vor gut einem Monat in Nürnberg gefeiert. Also insgesamt, die Bilanz wirft da, glaube ich, keine Fragen, was eine Trennung betrifft, auf. Aber natürlich kann man sich so ein bisschen grundsätzlich die Frage stellen, woran ist Markus Anfang letztendlich gescheitert? Ich glaube, wir können anfangen mit den Themen, über die er auch am liebsten gesprochen hat. Nicht ganz zu Unrecht, aber da ist natürlich das Thema Verletzungen und dadurch mangelnde taktische Möglichkeiten, oder? Ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen.
Ja, und ich würde nicht mal unbedingt taktische Möglichkeiten nennen, sondern das Konstrukt ist ja eigentlich im Prinzip die ganze Rückrunde über dasselbe gewesen. Es ging da ja viel eher um personelle Verfügbarkeiten in diesem Konstrukt. Also wenn du, egal welches System du spielst, dann hat er dann immer gesagt, Dreierkette, Viererkette ist alles egal. Und das stimmt ja. Wenn du keine Außenbahnspieler hast und in der Viererkette klare Außenverteidiger, dann hast du in jedem System dieser Welt Probleme. Und das war, glaube ich, in den vergangenen 4 Spielen, diese Verletzten-Miserie fing ja in Braunschweig wieder so richtig an.
Ja, 13 Ausfälle.
Wo Moritz Heyer dann 3 Minuten vor Anpfiff in die Startelf gerückt ist, weil ja. Emanuel Joa gesagt hat, er kann nicht spielen.
Ja.
Und danach die Woche gegen Hertha ja auch nur in die Startelf gerückt ist, weil Luca Raimund einen Tag vorher, glaube ich, mit einer Mandelentzündung ausgefallen ist.
Genau.
Also diesen Punkt muss man Markus Anfang wirklich zugestehen. Es war neben dem generellen personellen Chaos und den ganzen Verletzungen auch einfach verdammt viel Pech jetzt dabei.
Ja, und vielleicht gerade bei diesem Punkt muss man natürlich auch sagen, man ist ja dann immer so leicht an der Hand und behauptet, ah, die Trainer trainieren schlecht. Aber wenn es nun bei 2 Trainern unabhängig voneinander auftritt, dann kann man eher die Frage stellen, ob es nicht Spieler sind, die man da verpflichtet hat, die sehr verletzungsanfällig sind oder wo man halt bewusst auf den Gamble eingegangen ist. Das prominenteste Beispiel ist Christopher Lenz.
Ja.
Bei einem Spieler, wo jeder auf dem Papier vorher sehen konnte, okay, der hat eine Verletzungshistorie in den letzten 1,5 Jahren, die es extremst risikohaft macht, ihn zu verpflichten. Und dieser Gamble ist ja überhaupt nicht aufgegangen. Nicht, weil Christopher Lenz ein schlechter Spieler wäre, ganz im Gegenteil, ist mein Eindruck. Aber er ist halt einfach schlicht und ergreifend diese Saison häufiger verletzt oder fällt aus, als dass er fit ist. Und das sind natürlich dann Fehler, die kann man in dem Sinne nicht Markus Anfang anlasten, sondern die muss man vor allem, denke ich, und da hattest du auch einen Kommentar jetzt schon zugeschrieben, Klaus Allofs und Christian Weber im letzten Transfer Sommer anlasten. Aber du hast die Außenbahn auch gerade erwähnt, man muss auch Sven Mislintat diesen Winter, finde ich, mit hier in die Verantwortung nehmen, denn er hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, da was zu ändern, hat sich aber schlussendlich in der Hoffnung, dass Lündal und Lenz nun länger fit sind, hat er sich dagegen entschieden und das fällt uns jetzt ganz schön auf die Füße, oder?
Definitiv, und das ist auch der bisher einzige wirklich große Kritikpunkt, den ich an Sven Mislintat anbringen muss. Er hat, glaube ich, da hatten wir ja auch in Marbella drüber gesprochen, als es um das Thema Olivier ging, ja, nein und wenn, ja, wann. Er hat zu sehr geglaubt, dass dieses Problem in der Rückrunde nicht mehr derart dramatisch werden würde und er das im Sommer in Ruhe angehen könnte. Was im Nachhinein nicht nur ein Trugschluss war, sondern auch ein großer Fehler.
Ja, und vielleicht auch naiv, muss man ehrlich sagen.
Definitiv, und Fakt ist, er hätte dann, also das klingt natürlich im Nachhinein auch immer sehr wohlfeil und besserwisserisch, aber es gehört, glaube ich, einfach zur Analyse dazu. Er hätte mit viel mehr Risiko und mit viel mehr eigener Energie und auch wahrscheinlich mit viel mehr finanziellem Aufwand im Winter noch einen Außenverteidiger, ob jetzt für rechts oder für links, hätte man dann ja auch nochmal gesondert gucken müssen, aber definitiv einen Außenverteidiger noch dazu holen müssen.
Ja, wir haben es ja auch in der letzten Folge angesprochen, dass, sagen wir mal, der Tanaka-Transfer super, alle anderen Transfers, die jetzt drumherum gekommen sind, halt auch tatsächlich wenig, was uns halt so sofort hilft. Ne? Paulina nicht fit, Ljubicic nicht fit, Saug, einfach niemand, der einem jetzt sofort weiterhilft. Ne? Also ich verstehe die Idee hinter jedem Transfer.
Da muss ich mich
ne?
sogar korrigieren. Es sind ja tatsächlich 1,5 Fehler. Also nicht nur die fehlende Außenbahnbesetzung, sondern auch Ljubicic ist ja im Nachhinein absolut nicht so aufgegangen, wie es von allen geplant und erhofft war.
Und er ist ja nicht anders als die anderen beiden, nämlich bei dir, Andi, ist Ljubicic ja nicht als Perspektivspieler
das
gekommen,
stimmt,
sondern
ja.
als Soforthilfe.
Ja.
Und das konnte er jetzt auch verletzungsbedingt nicht einlösen. Steckst du auch manchmal nicht drin? Er kam verletzt und es hieß aber, dass er innerhalb von 2 Wochen spätestens zur Verfügung steht. Das ist überhaupt nicht eingetroffen und jetzt ziehen sich diese Verletzungen durch die Rückrunde, sodass man jetzt, wenn wir das Spiel vom Freitag nehmen, wirklich sagen musste, er ist einfach aktuell nicht fit genug. Was jetzt nicht, und damit das niemand falsch versteht, was jetzt nicht Versäumnis des Spielers ist, das ist einfach den Umständen der aktuellen Situation geschuldet. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, davon abgesehen, dass er auch richtig Geld kostet. Und ja, jetzt sind wir hinterher schlauer, das hast du gesagt, ne? Hätte man das Geld vielleicht besser mal in einen Außenverteidiger gesteckt. Aber ich sag mal so, das Außenverteidigerproblem, das haben ja schon viele gesehen. Das ist ja nicht so, wo alle im Winter gesagt haben, oh nee, wunderbar, gar kein Problem, das wird schon. Sondern viele haben gesagt, oha, dass er das nicht gemacht hat, das kann zu einem Problem werden. Also es ist jetzt nicht so, dass es, ich finde, so besserwisserisch ist das nicht,
meiner
Meinung nach. Aber ja, also da können wir Mislintat genauso wenig aus der Verpflichtung nehmen. Aber natürlich für den Gesamtkader, für den Großteil des Kaders sind natürlich vor allem Alofs und Weber Verantwortlichen. Und da kann man gerade für die Verletzungsanfälligkeit sowohl Tune als auch Anfang nicht den ganz großen Strick draus drehen. Aber es gibt aus unserer Sicht zumindest, was wir auch im Podcast in den letzten Wochen besprochen haben, es gibt schon noch ein paar andere Themen, die ich durchaus auch bei Anfang sehe, weil es dann doch zu einfach wäre, sich nur hinter dem Thema Verletzung zu verstecken. Und das ist bei uns tatsächlich die Taktik in den letzten Wochen gewesen, wo man doch sehr klar gemerkt hat, dass die Gegner inzwischen uns so ein bisschen entschlüsselt haben, wussten, wie man uns gerade jetzt zuletzt im Konterspiel extremst gefährlich mit Bällen in den Rücken, in die Schnittstellen, weil tatsächlich Teile der Dreierkette und der Schienenspieler häufig zu weit auseinander standen und schlecht abgestimmt waren. Also das Hertha-Spiel ist da ein super Beispiel für, aber man hat es auch jetzt wieder gegen Kiel beim ersten Gegentor beispielsweise gesehen. Dass diese Themen, also auch taktisch, da hat man überhaupt keine Besserung in den letzten Spielen gesehen und man hat aber auch nicht das Gefühl, Personal hin oder her, aber man hat natürlich im Zweifelsfall auch Nachwuchsleute. Bei Kiel hat ein Nachwuchsmann in der Startelf einfach mal debütiert, hat ein gutes Spiel gemacht mit Ugo. Da hat man eben auch nicht diese Flexibilität mal gesehen, zu sagen, ja, vielleicht versuchen wir es mal in einem anderen System oder ne, stellen uns dann doch nochmal da ein bisschen anders aus mit dem Personal, das man eben hat. Von deinen Analysen, auch was du so mitbekommen hast, war das auch ein Vorwurf bei Anfang oder haben wir den exklusiv, weil wir ganz fieser Anfang-Bäscher sind?
Also nach allem, was ich jetzt übers Wochenende gehört habe und was auch intern bei Fortuna analysiert worden ist, gab es wohl eben in der Hauptsache zwei inhaltliche Argumente, die jetzt auch nochmal dafür gesprochen haben, Markus Anfang zu entlassen. Und das war tatsächlich einmal das, was du gerade angesprochen hast, taktischer Natur, einfach viel zu große Abstände in der Konterabsicherung und dieses Beharren auf Systemen. Und es war ja auch so, dass Markus Anfang immer sehr viel auch mit individuellen Fehlern erklärt hat, was in der Sache ja nicht komplett falsch war. Aber also es ist ja definitiv so, dass die Abstände einfach auch ja auch bewusst von ihm so gewählt wurden und deutlich zu groß waren, und um bei Kontern die Räume zu schließen, Passwege zu schließen. Das war Punkt 1.
Den man übrigens, das hatten wir bei der Verpflichtung damals aus Köln auch gehört, dass es bei Anfang ein großes Thema war, dass er sehr, sehr stur eigentlich auf seinem System beharrte. Und da hatten wir eigentlich gedacht, weil er ja auch, ich sag mal, erfolgreich in der Saison durchaus mal im Dezember was modifiziert hatte, auch zum Beispiel in der Formation, wie man spielte, von Vierer- auf Dreierkette. Aber dass er da jetzt zuletzt, sag ich mal, diese alten Muster ja dann doch irgendwie zurückgefallen ist. Aber ja, okay, also das war der eine Punkt. Und genau. Der zweite?
Punkt zwei würde ich da nochmal so ein bisschen aufteilen. Also ein Teil dieses Punktes ist, dass ja auch, also das ist ja kein Geheimnis, das war bei uns allen Thema, das war bei euch Thema unter den Fans, das war bei uns Thema in unserer Berichterstattung, dass Markus Anfang immer sehr viel auf Schiedsrichterentscheidungen, auf eigentlich hätten wir viel mehr verdient gehabt, als wir am Ende bekommen haben.
Ist mir gar nicht aufgefallen. Echt? Hat er das viel gemacht?
Da ist er ja ständig drauf rumgeritten, und Sven Mislintat hat ja schon bei Sky am Freitag gesagt, so ab jetzt gibt's keine Alibis mehr, keine Ausreden mehr. Es ist egal, was uns jetzt hier widerfährt. Wir beschweren uns jetzt nicht mehr, wir dürfen uns nicht mehr beschweren und wir dürfen uns auch in den kommenden Wochen nicht beschweren. Wir müssen jetzt gucken, dass wir dieses Schiff irgendwie, ohne dass es ganz auseinanderfällt, jetzt in den Hafen bekommen.
Mhm. Ja.
Und das war wohl auch ein Teil der Analyse und daraus folgend, dass die ganze Personalie Markus Anfang, die ja seit seiner Einstellung im Oktober immer mit sehr viel Murren begleitet wurde in der Öffentlichkeit, wofür es ja auch von Markus Anfang verschuldete Gründe gab, dass das am Ende als zu großes Alibi gesehen wurde, was auch die Mannschaft hätte anbringen können.
Okay.
Und allein um allen Beteiligten dieses Alibi Markus Anfang nicht mehr, sage ich mal, möglich zu machen, hat man jetzt gesagt, okay, jetzt müssen wir den Schritt gehen. Und das gehört aber auch zur Wahrheit. Es war der ursprüngliche Plan, mit Markus Anfang mindestens die Saison beenden zu wollen. Also Es ist nicht so, dass jetzt von vornherein irgendjemand von den Verantwortlichen noch eine Trennung vor dem Saisonende haben wollte. Was dann im Sommer passiert wäre, das hätte wieder auf einem ganz anderen Blatt gestanden.
Ja, ja.
Aber es war das feste Vorhaben von allen, mit Markus Anfang die Saison zu überstehen. Und es hat jetzt halt nicht geklappt. Und am Ende war es unausweichlich, diesen Schritt jetzt zu gehen. Nicht, weil Markus Anfang in den letzten 4 Spielen dafür gesorgt hätte, dass Fortuna jetzt wieder so dramatisch abgestürzt ist, sondern einfach auch, um sich nachher nicht irgendwie den Mantel der Untätigkeit anziehen zu müssen oder den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, nichts getan zu haben. Denn also am Ende bringt es ja nichts, mit wehenden oder in dem Fall unwehenden Fahnen abzusteigen. So, und dann ist es durchaus sinnvoll und ja auch im Sinne des Vereins und ja auch die Verantwortung des gesamten Vorstands da nochmal zu handeln.
Das war ja auch unser Gefühl jetzt einfach in den letzten 2 Folgen. Da hatten wir das ja auch in etwa so gesagt. Also wir fanden es ja durchaus richtig, nach Kaiserslautern nochmal die Ruhe zu bewahren und zu sagen, wir haben jetzt gegen Kiel die Chance, den Turnaround zu schaffen. Aber da war ja auch unsere Ansage ganz klar aus unserer Sicht, da musste eine Reaktion folgen. Und die ist leider gefolgt, aber nicht im positiven Sinne. Und so, dass es aus unserer Sicht jetzt auch einfach unausweichlich war, trotz natürlich diesem immer angebrachten Argument, ja, was soll er denn machen mit den ganzen Verletzten? Aber ein Blick nach Schalke zeigt, man kann das halt auch anders handhaben. Und man schafft es sogar mit vielen Verletzten und den Unterzahlen, Spiel dann auswärts bei Elversberg zu gewinnen. Das ist der Unterschied. Das heißt nicht, dass Fortuna das jede Woche schaffen soll. Aber das zeigt, dass das möglich ist im Fußball und dass man sich eben nicht dahinter einfach verstecken sollte. Von daher ist das gut. Und was du sagtest zur Person, Markus Anfang, man muss ja auch sagen, es ist am Ende schon ein Nachteil, wenn man einen Trainer hat, wo man weiß, der versammelt die Leute nicht hinter sich, sondern ne, da sind die Meinungen sehr kritisch und auch teilweise sehr offen kritisch. Das hilft ja in so einer Phase, wo es den Zusammenhalt braucht, auch zwischen Mannschaft, Trainer und Fans, da hilft das ja auch nicht. Von daher, das spielt aus meiner Sicht auch mit rein. Oder sollte zumindest mit reingespielt haben. Dennoch, auch das war natürlich ein Thema, bei dem sich mit Markus Anfang jetzt viel entzündet hat.
Nichtsdestotrotz, also eine kleine Lanze muss man ja einfach der Vollständigkeit halber und also ich sehe es ja auch nicht meine Aufgabe, irgendwie Partei für jemanden hier zu ergreifen, sondern einfach zu versuchen zu erklären, was Sache ist oder wie ich Dinge wahrnehme. Und man muss ja auch sagen, Markus Anfang hat schon große Verdienste im ersten Teil der Rückrunde daran gehabt, dass es eben eine Heimserie gab, dass es Siege gab.
Das haben wir sportlich auch definitiv anerkannt, ja.
Allein dadurch, dass er in Marbella und im Nachhinein, wir waren uns ja noch nicht sicher, ob es wirklich ein erfolgreiches Trainingslager war oder ob wir uns alle ein bisschen blenden lassen. Im Nachhinein kann man ja sagen, es war ein sehr erfolgreiches Trainingslager und in den Wochen danach haben alle genau darauf aufgebaut, was sie sich da erarbeitet haben. Und er hat das System vereinfacht. Er hat ein passendes System zu dem Kader gefunden, zu der Verfügbarkeit der Spieler. Er hat es geschafft, für zumindest ein paar Wochen die Verletzungsproblematik ja fast vollständig einzudämmen. Dann hat er es aber mit diesem Knackpunktspiel in Braunschweig und dem Spiel gegen Berlin danach, wo er sich die ersten wirklich krassen Fehler geleistet hat, hat er es nicht mehr geschafft, irgendwie den Schalter umzulegen oder diesen Stein, der dann angefangen hat zu rollen, den irgendwie aufzuhalten. Was am Ende jetzt, glaube ich, auch daran lag, dass er schon sehr auch unter Druck geraten ist. Das hat man ihm vor allem jetzt letzte Woche und gegen Kiel während des Spiels auch angesehen.
Ja.
Aber das ist dann vielleicht auch, das ist jetzt Spekulation meinerseits, vielleicht auch einfach das Problem von Markus Anfang, was dazu geführt hat, dass er an sehr vielen Standorten nicht erfolgreich war und zum Ende einer Saison, das war jetzt seine 4. Entlassung im April, die erste im Abstiegskampf, die anderen 3 im Aufstiegskampf. Dass er es dann nicht geschafft hat, wenn die Welle einmal losgeht, die dann noch zu stoppen.
Ja, das zieht sich auf jeden Fall durch seine Karriere und ich glaube, im finalen Urteil, trotz aller Umstände, muss man sagen, es hat nie wirklich gepasst zwischen Markus Anfang und Fortuna Düsseldorf und es war keine gute Entscheidung damals von Klaus Allofs und Christian Weber, ihn zu uns zu holen. Ich glaube, das müssen wir fairerweise in diesem Moment müssen wir das schon festhalten. So.
Ich glaube, da kann ja auch keiner widersprechen und es ist ja, darauf sind wir eben eingegangen mit diesem nicht vorhandenen Auswahlprozess im Oktober.
Ja.
Das war ja schon der allererste Fehler. Also man hätte ja deutlich anders reagieren können und definitiv auch anders reagieren müssen.
Ja. So ist es. Und ja, mit ihm geht auch sein Co-Trainer Florian Junge, Ilja Gruev, der zweite Co-Trainer. Er wird bleiben. Das heißt also, er wird auch das Trainerteam unter Alexander Ende dann hoffentlich verstärken. Und das ist dann auch ja so ein bisschen der Übergang. Dann gucken wir mal nach vorne. Alexander Ende wurde heute als neuer Coach vorgestellt. Und bevor wir über ihn ein bisschen sprechen, habe ich hier ein paar Punkte auch zu ihm zusammengetragen. Also er kommt aus der Gegend, er ist in Grevenbruich geboren und ich glaube, er wohnt da auch noch. Aber jetzt bitte nicht überall die Klingelschilder in Grevenbruich überprüfen, so viele gibt es ja nicht. Und ich glaube, er hatte das sogar mal erwähnt beim Düsseldorf-Spiel in der Hinserie, dass das für ihn so ein bisschen Heimkommen in die Heimat ist und dass ganz viel Familie auch vor Ort ist, weil er eben hier aus der Ecke stammt. Ist 46 Jahre ja alt, das können Andi und ich auch noch sagen, können da nach oben gucken und sagen, was für ein alter Kerl.
Boah, ekelhaft.
Da sind wir zum Glück noch nicht drüber. War als Spieler übrigens, defensiver Mittelfeldspieler, unter anderem bei Fortuna Köln in Münster und in Verl. Allerdings nie in den ersten oberen zwei Ligen. Ja, und 2013 hat er seine Trainerkarriere begonnen als Individualtrainer bei Ingolstadt, was auch immer das dann genau war. Und dann war er Trainer bei der Gladbacher U17 und Co-Trainer der zweiten Mannschaft dort. So richtig los ging die Karriere dann aber vor allem 2020. Da wurde er nämlich Cheftrainer von Fortuna Köln in der Regionalliga Nord für 2 Jahre. Da hat er auch einen ganz guten Punkteschnitt gehabt. 1,84 Punkte hat er da also im Schnitt in diesen 2 Jahren geholt. Und dann ging es zurück nach Gladbach zur U19. Da war er allerdings nur ein halbes Jahr, 2023. Und übernahm dann den SC Verl in der dritten Liga. Wieder 2 Jahre, diesmal ein Punkteschnitt von 1,56, immer noch ganz gut. Und war da definitiv erfolgreich. Und ja, bis diesem Sommer, wo er dann von Preußen Münster letztendlich geholt wurde, also da wurde er nicht entlassen, sondern genau wie bei Fortuna Köln zuvor, ist er freiwillig nach Münster in die zweite Liga gegangen. Und wir erinnern uns ja alle, ja, hatte einen relativ guten Start. Ich glaube, wir waren alle im Hinspiel in Münster, ja, ich sag schon ein bisschen überrascht, wie ja, spielerisch stark Münster da war und uns auch an die Wand gespielt hat. Aber die Schwächen des Systems waren auch erkennbar, denn Fortuna hat mit einer, sagen wir mal, sehr fragwürdigen Leistung dort tatsächlich noch einen Sieg geholt. Und ich glaube, nicht nur Alexander Ende hat sich hinterher gefragt, wie das eigentlich in dieser Partie passieren konnte. Ja, also die Hinrunde war da relativ erfolgreich. Das sah auch echt nach einem tollen Fußball aus. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen was zu hören. Aber in der Rückrunde wurde das schon ein bisschen anders. Da fehlten auch auf einmal die Erfolge und das System wurde dann auch ein bisschen modifiziert, sodass das spielerisch auch gar nicht mehr so überzeugend war. Und der Tiefpunkt aus Münsteraner Sicht war dann das 0:6 in Dresden Ende März und da wurde er dann entlassen. Das ist gerade mal einen Monat her, also durchaus ein beachtlicher Wechsel. Innerhalb eines Monats von einem Konkurrenten zum anderen innerhalb derselben Liga hat man auch nicht alle Tage. Sein Punkteschnitt ist interessanterweise identisch mit dem von Markus Anfang bei uns, nämlich 1,0. Seine Bilanz bei Münster diese Saison 26 Spiele, 6 Siege, 8 Unentschieden und 12 Niederlagen. Also liest sich alles sehr, sehr ähnlich. Und bevor wir jetzt einen O-Ton zu ihm hören, sein bevorzugtes System diese Saison, wenn man drauf guckt, war eigentlich fast immer bei Münster das 4-4-2 mit einer Raute. Das passt natürlich, wo wir gar keine Außenbahnspieler haben mehr. Da braucht man auch nicht so viele in dem System. Mal sehen, ein bisschen Galgenhumor gehört dazu. Ja, ansonsten eher aktiver Fußball, das haben wir auch zumindest im Hinspiel sehr gespürt. Also offensiv, mutig, hohe Pressing-Intensität gegen den Ball. Das braucht eigentlich viel Fitness, darum mal gucken, wie das so klappt. Und natürlich Spielaufbau, ganz wichtig, auch über einen spielstarken Torwart. Den haben wir im Repertoire. Aber bevor ich jetzt noch mehr über ihn schwafle, ich habe einen ganz kurzen O-Ton von unserem Preußen-Münster-Experten Stefan, den wir auch in der Hinserie vom Hinspiel schon gehört haben. Er hat freundlicherweise und sehr kurzfristig uns 2 Minütchen zu Alexander Endes Wirken in Münster eingesprochen. Und das wollen wir uns jetzt einmal ganz kurz anhören.
Moin Thorsten, hier nochmal meine Einschätzung. Also Alex Ende, super Typ, total sympathisch, hat in der Hinrunde einen Fußball in Münster spielen lassen, den wir seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Hat es ja wirklich geschafft, über einen Ballbesitz, über eine Raute im Mittelfeld, spielerisch Gegner zu dominieren. Allerdings, das war eben das Problem, ist er darüber gestolpert, dass er zu leicht ausrechenbar war. Er hat immer mit einer Raute gespielt. Vielleicht habt ihr mehr Spielermaterial. Vielleicht ist das Wagnis deshalb nicht so groß, wie ich es einschätzen würde. Ich würde sagen, es ist eine sehr gewagte Nummer, gerade in der Situation, gerade kurz, also das Polster ist ja wirklich nicht groß, sondern Abstiegsrängen, da einen Trainer zu etablieren, der ein eigenes, neues, anderes Spielsystem spielen lässt. Die Hinrunde war super, die haben wir mit 20 Punkten abgeschlossen. Dann kam aber wirklich ein beispielloser Absturz. Und der Grund lag da ziemlich auf der Hand. Die Mannschaften konnten dieses Alex-Ende-Spielsystem von aus weiter Ferne ganz einfach dechiffrieren und sind uns mit Pressing und einer Manndeckung begegnet. Und zack, es war geknackt, wir hatten keine Schnitte mehr. Ne? Also auch dieses Ballbesitz hintenrum wurde immer gefährlicher, es sind Fehler passiert und am Ende gab es eben dieses 0:6 in Dresden. Und damit einhergehend, ja, auch die Entlassung von Alex Ende folgerichtig, muss ich sagen, weil die Mannschaft da vollkommen auseinandergefallen ist, ne? Muss man so sagen. Alles Schwarz hat jetzt mit zwei Punkten, zweimal 0-0, die Abwehr zumindest stabilisiert. Aber wir stehen ziemlich belämmert am Tabellenende da. Und ich weiß nicht, wohin die Reise für Preußen gehen wird. Also ich glaube eher Richtung dritte Liga, wie es gerade aussieht. Deswegen nach wie vor, nach meiner Einschätzung, ist das ein extremes Wagnis, Alex Ende zu installieren. Ich hoffe für ihn, weil ich ihn wirklich mag, ein sympathischer Trainer, guter Typ, dass es klappt. Ja, und wünsche euch und Alex Ende auf jeden Fall alles Gute. Also das wäre meine Einschätzung dazu. Habt einen schönen Sonntag, viel Spaß mit dem neuen Trainer. Und ja, ich wünsche mir und euch und allen anderen, die da unten drin stecken, gute Nerven im Abstiegskampf. Ciao, ciao.
Ja, oh ja, die werden wir brauchen. Vielen Dank, Stefan, für diesen kleinen O-Ton. Da haben wir ja auch noch ein paar Punkte gehört, gerade auch was so die negativen Aspekte betrifft. Ne, hat er davon gesprochen, am Ende war es ausrechenbar. Mit Manndecken und frühen Stürmen im Spielaufbau konnte man dem Ganzen ganz gut begegnen, zumindest in Münster. Aber da ist eben die Frage, ob vielleicht die individuelle Qualität bei uns halt hoch genug ist, um so ein System dann auch besser und erfolgreicher zu spielen. Das muss man eben sehen. Aber wenn wir jetzt also zu der Frage kommen, und wir haben eingangs ja darüber gesprochen, Friedhelm Funkel ist es aus Gründen nicht geworden, also der typische Feuerwehrmann. Tobi, was glaubst du denn oder was hast du gehört? Wieso hat man sich letztendlich für Alexander Ende, also einen Trainer, entschieden, der natürlich auch mittelfristig eigentlich eher sein Wirken über einen längeren Zeitraum vermutlich so richtig eigentlich erst entfalten kann?
Der Hauptgrund war wohl, dass die Überlegung war, das schließt jetzt an die Funkel-Thematik wieder an, nicht alles, was bisher den Umständen entsprechend gut war, auch noch über den Haufen werfen zu wollen, sondern man hat wohl jemanden gesucht und dann ist man ganz schnell bei Alexander Ende gelandet, der wohl auch, das ist jetzt eine relativ neue Information, die sich jetzt übers Wochenende entwickelt hat, der wohl auch im Winter schon sehr weit oben gestanden haben muss auf der Liste von Sven Mislintat und dementsprechend ja wohl schon lange sein oder ein favorisierter Trainer gewesen ist.
Okay.
Und man will wohl jetzt diesen Impuls mit Inhalt verknüpfen.
Mhm.
Also man will sagen, der Impuls, den man sich erhofft, ist ein ähnlicher Impuls wie bei einem klassischen Feuerwehrmann.
Mhm.
Ein neues Gesicht. Dann haben wir es ja gerade auch in dem Beitrag schon gehört, ganz anderer Typ Mensch als Markus Anfang.
Ja.
Und Wärme könnte der Mannschaft vielleicht sogar ganz gut tun.
Ja. Genau, Markus Anfang immer sehr unnahbar gewesen, so als Typ, ne?
Genau. Ja, und weil man sich dann eben erhofft, das habe ich ja eben auch schon angesprochen, dass Alexander Ende in der Lage sein wird, über diesen Impuls hinaus auch das spielerische Element beizubehalten.
Mhm.
Also an dieses offensive Fußballspielen anzuknüpfen. Er wird da mit Sicherheit Abstriche machen müssen. Er wird, weiß ich nicht, ob er in einer Woche jetzt eine Raute implementiert.
Ja, genau. Also in Münster hat er halt einen ganzen Sommer gehabt, um sein System den Spielern zu vermitteln. Und bei uns jetzt eine Woche.
So alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Es wird ja sehr klare Gespräche zwischen Sven Mislintat und Alexander Ende gegeben haben, wie man sich jetzt konkret Woche für Woche bis zum Saisonende vorstellt und dabei wird es bestimmt auch eine Rolle gespielt haben, dass jetzt eben nicht Trainer Alexander Ende kommt mit seinem System und Abfahrt, sondern dass jetzt es erstmal darum geht, mit den vorhandenen Spielern und den vorhandenen Mitteln oder den nicht vorhandenen Mitteln, jetzt ist ja auch Florian Muslia
richtig
als einer der wichtigsten Spieler raus.
Ja, mit Kreuzbandriss, genau.
Es irgendwie schafft, diese Liga zu erhalten. Und ich habe natürlich auch heute mit Fans gesprochen und ich kriege ja auch mit, was so die erste Meinung oder die erste Reaktion auf den Namen Alexander Ende war. Und ich kann es auch total nachvollziehen, dass man sich fragt, wie soll dieser Trainer uns denn jetzt retten? Also der hat keinen Namen in den ersten beiden deutschen Ligen. Der hatte mit Preußen Münster seine erste Station oberhalb der dritten Liga.
Ja, so gescheitert
erfolgreich, ist am Ende,
ne? Genau. Das sind alles legitime Gründe, die man auch gelten lassen muss. Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt, den wir eben hatten. Am Ende kann es sein, dass wir in 4-5 Wochen hier stehen und sagen, alle, die gewarnt haben, hatten recht. Ich hoffe nicht, dass das passiert.
Natürlich nicht, ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht passiert, weil diese Idee, die da wohl hintersteckt in der Verpflichtung, die ist für mich zumindest nachvollziehbar. Und ich glaube, dass darin durchaus eine Chance liegt, dass es klappt.
Also die Idee zu sagen, ein Feuerwehrmann-Impuls, der wäre zu kurzfristig gedacht, der würde auch bei dieser Mannschaft, in dieser Konstellation wenig bewirken.
Absolut.
Wir setzen natürlich trotzdem darauf, dass allein durch eine Änderung in der Ansprache, aber natürlich auch im taktischen Bereich, so viel Kräfte freigesetzt werden, dass das klappt und wir dann aber auch mittelfristig darauf aufbauen können, weil die Art Fußball, wie Alexander Ende ihn spielt, grundsätzlich, ja, also Mislintats gefallen findet und grundsätzlich so möchte, dass Fortuna Düsseldorf auch auf diese Weise spielt, um diesen Punkt einmal zusammenzufassen.
Und um es mal von der anderen Seite zu betrachten, also in keiner Welt hätte ein Friedhelm Funkel in eine Vorstandskonstellation Jobst, Mislintat, Hovemann gepasst. Also
ja.
Erst recht, und das wäre die entscheidendste Verbindung gewesen, erst recht nicht zu Mislintat, aber auch nicht zu den anderen.
Ja, ich gebe zu, das ist in der Tat so, wie ich sie jetzt auch kennengelernt habe. Wobei, ich kenne Friedhelm Funkel tatsächlich nicht persönlich. Aber ich kann es mir so von den Auftritten, also da liegen schon Welten dazwischen, das kann ich mir schon in der Tat vorstellen. Aber man muss natürlich sagen, die Verletzten bleiben. Ne? Du hast es gerade angesprochen mit Florian Muslia. Er hat außerordentlich wenig Optionen gerade. Ich habe es eben schon ein bisschen im Scherz gesagt. Naja, für eine Raute brauchst du nicht so viele Außenspieler. Ja. Das kommt ihm vielleicht sogar ganz entgegen. Und vielleicht haben auch Leute wie Sotiris, der ja zuletzt zum Beispiel komplett raus war bei Anfang, nicht hundertprozentig verständlich. Also da würden mir im zentralen Mittelfeld andere einfallen. Vielleicht kriegen die natürlich dadurch auch nochmal einen Wind, weil eigentlich kam der auch mal als großer Qualitätsspieler letzten Sommer. Und ohne, dass er jetzt hier noch eine große Zukunft hätte, aber er muss ja auch auf seine eigene Karriere achten. Genau wie jemand wie Tim Breithaupt. Vielleicht setzt das natürlich da auch nochmal ein bisschen Kräfte frei.
Das sind alles die Überlegungen. Und es ist ja auch so, dass, glaube ich, am Ende einfach dieser neue Wind, ein neues Gesicht, vielleicht neue Umgangsformen innerhalb der Kabine, dass das ja auch jetzt wesentliche Punkte sind. Und dann ist es halt die Frage, willst du diese Punkte mit einem klassischen Feuerwehrmann erzeugen oder bedienen oder willst du diese Punkte auf die andere Art und Weise, für die sie sich jetzt entschieden haben, bedienen? Und das ist eine legitime Abwägung. Und da wird man natürlich jetzt auch, ich kann natürlich jetzt hier viel erzählen, was ich am Wochenende gehört habe und wie ich die Sachen einschätze und was ich glaube, was passiert. Entscheidend wird ja morgen auch nochmal sein, was sagen Sven Mislintat und Alexander Ende selbst auf der Pressekonferenz.
Ja, genau.
Dann kann man das durchaus versuchen. Nur ich glaube, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand dieses Risikos nicht bewusst ist.
Ja.
Wenn dieses Ding in die Hose geht, dann wird das im Sommer massive Konsequenzen, die ein Abstieg für den ganzen Verein ja eh haben würde.
Ja.
Auch für die drei verantwortlichen Personen für eine Trainereinstellung sein. Und das sind die drei Vorstandsmitglieder.
Ja, ganz genau.
Die große Frage, die sich mir halt stellt, und dafür kenne ich aber tatsächlich Alexander Ende nicht genug, ich habe ihn halt auf der Pressekonferenz zu den Fortuna-Spielen dann mal wahrgenommen, ist, jetzt wissen wir, Tobias Dinkelborg ist ein sehr freundlicher Reporter mit der Rheinischen Post, aber er ist auch nicht der Einzige in Düsseldorf und es ist ein, sagen wir mal, etwas größeres Medienecho in einer Landeshauptstadt, als es vielleicht in Münster oder in Verl oder bei der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach ist. Wir hatten mit Daniel Thun jemanden, der auch schwierige Situationen moderieren konnte im Verein, in den Medien. Markus Anfang war ja jetzt nicht so der begnadete Kommunikator. Das ist halt für mich auch wirklich noch so ein Faktor. Kriegen wir mit dieser Personalie auch die Ruhe rein, die wir vielleicht trotz der gesamten prekären Situation, die es halt jetzt in diesem Abstiegskampf und 5 Spiele vor Schluss irgendwie einen Punkt auf den direkten Abstiegsplatz hat, kann er das, ne? Also das schwebt mir so die ganze Zeit neben allem Sportlichen, wo ich mir denke, ja, kein Trainer wird kommen und sagen, ja, ich möchte jetzt hier Duckmäuser-Fußball spielen, alle wollen offensiven, ballbesitzbetonten Fußball spielen. Wollte Markus Anfang auch, wir machen jetzt alles nur noch im Rennen, hat er, glaube ich, bei seiner Antrittspressekonferenz gesagt. Ich frage mich halt, kann Alexander Ende diese Kommunikation, die so ein Verein wie die Fortuna das hat, kann der das? Ne? Hast du da eine Einschätzung? Kennst du ihn näher? Kannst du irgendwas sagen dazu?
Ich kenne ihn tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe ihn aber einmal, bin ich ihm schon persönlich begegnet, und zwar, es ist schon Jahre her, da war er Trainer bei Fortuna Köln in der Regionalliga West und ich war noch als Reporter für die U23 zuständig. Mhm. Und dann haben wir einmal in diesem schönen roten Container auf dem Gelände des Paul-Janis-Stadions gesessen, aber da war ich natürlich noch weit entfernt von der Aufgabe, die ich heute habe, und er genauso.
Mhm. Genau.
Aber dieses Charisma, was er ja offenbar hat, was jetzt aus dem O-Ton ja klar geworden ist und was ich jetzt auch schon von verschiedenen anderen Seiten gehört habe, das macht mir schon doch auch ein bisschen Hoffnung, dass er ja nochmal einen neuen Zugang findet. Und dann muss man ja auch entscheiden, natürlich steht diese Saison und die Rettung über allem. Ich glaube, dass das auch darauf einzahlen kann. Und dann muss man ja durchaus auch über den Tellerrand hinausblicken. Und natürlich muss er sich entwickeln, muss sich in einem Traditionsverein entwickeln. Und ich glaube übrigens gar nicht, dass die Medienlandschaft in Düsseldorf so sehr das Herausfordernde ist, sondern einfach dieser Verein mit seinen Strukturen, den Gremien, den ganzen Menschen, die im Hintergrund
ätzende Podcasts, es ist furchtbar,
arbeiten, dass das ist viel herausfordernder ist, weil unfassbar viel Politik in so einem großen Verein halt gemacht wird. Mhm. Oh ja. Immer. In guten Phasen und in schlechten Phasen. Das wird die Herausforderung sein. Und wenn das mit Mistintat wirklich gut matcht, dann ist es für mich aber auch denkbar, dass das kommunikativ gut laufen wird, weil Mistintat bisher kommunikativ sehr stark ist und auch am Freitagabend sehr stark war.
Ja,
und ich denke, er wird auch morgen auf der Pressekonferenz sehr stark sein.
Ja.
Und wenn er kommunikativ mit dem neuen Trainer auf einer Ebene ist, was bei Markus Anfang ja schwierig war, weil Markus Anfang kommunikativ so war, wie er war, und ja auch nicht von Sven Mislintat ausgesucht, sondern nur von ihm bestätigt, dann könnte das eine gute Symbiose werden.
Ja. Ja, und ehrlicherweise, wenn man böse ist, könnte man sagen, es kann ja, was das Thema, diesen Teilbereich betrifft, kann es ja fast noch besser werden. Also darum, da hängt die Latte gerade auch nicht so sonderlich hoch. Und naja, jeder muss auch mal irgendwann anfangen bei einem größeren Verein. Ist ja nicht so, dass man zum großen Traditionsverein als Trainer sofort geboren wird. Ja. Auch Daniel Thun hat in Osnabrück angefangen und ist dann irgendwann beim HSV, ne, an der Aufgabe auch mitgewachsen. Zumindest beim Moderieren hat er ja auch lange Zeit ganz gut gemacht. Und so, ich glaube auch, das kann man ihm zumindest zutrauen, dass er diesen Sprung macht. Und für mich eine entscheidende Frage. Wir haben gerade schon, sag ich mal, über das Motivieren der Mannschaft gesprochen. Noch nicht so sehr im Fokus hatten wir aber das Thema, und das ist eine sehr große Stärke von Funkel, der Mannschaft die Verunsicherung zu nehmen. Denn das hat man ja Freitag offenkundig gemerkt. Du hast es genau wie wir auch angesprochen in unserer Folge, dass gerade nach diesem ersten Gegentor, du konntest ja richtig sehen, wie der Mannschaft die Knie geschlottert haben, ne, wo gar nichts mehr ging. Und da ist halt die Frage, ob er das gut kann. Das können wir, glaube ich, alle gerade auch noch nicht beurteilen. Aber auch da hilft vielleicht allein die Tatsache, dass es eine andere Person ist mit einer neuen Ansprache. Kann es schon reichen, dass beim einen oder anderen hier jetzt die richtigen Worte gefunden werden? Oder wie siehst du das? Oder hast du da auch vielleicht sogar ein Gefühl schon? Aber du kennst ihn noch nicht, sagst du ja.
Genau, aber da könnte es wieder auch auf den Punkt Stärken ankommen, wo ja in dieser Entscheidungsfindung offenbar sehr großer Wert darauf gelegt wird. Ne? Also ich glaube schon, dass die Vorstellung von Sven Mislintat ist, dass neben dem neuen Gesicht und dem frischen Wind auch über dieses Stärken und der Mannschaft zeigen, dass sie doch was gut kann, dass das dieser Hebel sein könnte, um Selbstvertrauen wiederherzustellen.
Ja, nee, das stimmt. Und du hattest, das war allerdings im Vorgespräch, du hattest ein bisschen die Analogie zum VfB Stuttgart hergestellt, die ja, und das war ja noch zu Mislintats Zeiten, in einer ähnlichen Situation stecken. Ich glaube, damals mit Bruno Labbadia war das, ne, der als vermeintlicher Feuerwehrmann da sehr wenig Erfolg hatte und wo man ja auch dann nicht den nächsten Feuerwehrmann geholt hat, sondern eben mit Sebastian Hoeneß, der ja auch heute noch sehr, sehr erfolgreich dort Trainer ist, jemanden, der eigentlich auch mit einem klaren spielerischen Ansatz kam und es auch durchaus kritisch beäugt wurde, dass er damals im Abstiegskampf in einer gefährlichen Situation geholt wurde, der dann aber ja durchaus was bewegt hat, wie man ja nun auch aktuell beim VfB Stuttgart sieht. Glaubst du auch, man hat sich da eher daran orientiert vermutlich?
Ich glaube ja, weil Mislintat, so sieht er sich ja auch selber als Visionär, der ist ja jemand, der Dinge vorantreiben will und durchaus ja auch mal mit seiner Meinung gegen Widerstände ankämpft.
Ja.
Was vereinsintern, nachdem was ich erfahren habe, jetzt auch am Wochenende der Fall war. Also es gibt ja immer viele Leute, die mitreden bei solchen Entscheidungen, und es war gewiss nicht so, dass alle überzeugt waren von der Lösung Alexander Ende, aber
ja.
Es gab eine Mehrheit. Ja.
Am Ende hat er sich durchgesetzt, der Vorstand ist ihm gefolgt, der Aufsichtsrat ist ihm am Ende gefolgt. Ja, und dieses Thema hatten wir intern bei uns im Team die letzten Stunden mal besprochen oder so gewissermaßen entdeckt. Das könnte natürlich tatsächlich sein, dass er hier jetzt so ein bisschen diesen Weg gehen will und sagt, er holt jetzt nicht den klassischen Feuerwehrmann, sondern aus den ganzen Gründen, die ich jetzt genannt habe und die wir jetzt besprochen haben,
ja.
Sondern eben dieses, ich finde es mutig, aber auch sehr riskant,
ja.
Dass er diesen Weg geht, um die Strategie nicht zu verlassen, um nicht Inhalte und Entwicklung zu torpedieren. Und ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Projekt aufgehen wird. Ich kann nur sagen, dass ich schon Hoffnung habe, und ich kann versuchen zu erklären, was Gedankengänge und Entscheidungswege gewesen sein könnten. Aber da ist sicherlich der Punkt, dass er hofft, die Saison zu beenden und dann einen Neubeginn kadermäßig im Sommer machen zu können und ja, hier seine Idee zu entwickeln, für die er ja auch angetreten ist. Also es scheitert ja die ganze Entwicklung gerade an der sportlichen Situation. Er konnte ja seit seinem Amtsantritt kaum inhaltlich arbeiten und in der Struktur arbeiten, weil eben keine Entscheidungen getroffen werden können, auch aus finanziellen Gründen, bevor nicht klar ist, wo Fortuna in der nächsten Saison spielt.
Ja,
ganz genau. Also wir fassen zusammen, und damit kommen wir jetzt ja auch so zum Ende. Ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass wir schon durchaus hier ein Risiko eingehen und eben nicht die vermeintlich naheliegende Lösung mit dem Feuerwehrmann durchführen. Aber vielleicht wird dieses Risiko auch belohnt. Das ist in beide Richtungen aktuell möglich. Wir sind also jetzt wirklich an einem Scheideweg hier. Das ist ganz klar. Das werden die nächsten 5 Spiele jetzt zeigen. Es gibt Gründe zur Hoffnung. Es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen. Und so simple as it is, ne? Die nächsten Spiele werden es zeigen, und dann sind wir alle schlauer. Aber es wird, ich glaube, da sind wir uns wirklich auch alle einig, es wird nicht langweilig werden, oh nein. Und es werden auch 5 harte Spiele, darauf sollten wir uns auch einstellen.
Vielleicht sogar 7.
Vielleicht sogar 7, Andi, du hast nicht Unrecht, wir wollen das alle nicht hören, aber auch dieses Szenario ist durchaus möglich. Aber es gibt eben auch Gründe, Hoffnung zu haben, und das ist doch eigentlich immer das Credo unseres Podcasts. Also den Kopf nicht, wie der Philosoph Lothar Matthäus sagte, in den Sand stecken. Nee, umgekehrt, ne? Den Sand in den Kopf stecken bei Lothar. Sondern lasst uns doch vorsichtig optimistisch in die Partie gegen oder in Magdeburg gehen. Und dann sind wir vielleicht alle schon wieder ein kleines bisschen schlauer. Ja, aber zur Erkenntnis hat auf jeden Fall Tobi Dinkelbock heute viel beigetragen. Tobi, vielen herzlichen Dank.
Ja, ganz lieben Dank.
Für deinen Auftritt und für dein Erscheinen. Natürlich auch vielen Dank an Andi. Und euch beiden und euch da draußen biete ich wie immer an dieser Stelle das Tschüss an. Und ich hoffe, ihr nehmt es auch.
Ja, ich lasse wie auch zuletzt dem Tobi die allerletzten Worte und sage auch Tschüss in die Runde.
Ja, macht es gut.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir wie immer eine große Freude gemacht. Und ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Tage und wie die nächsten Wochen verlaufen werden. Es gibt Grund zur Hoffnung, aber es ist, da müssen wir nicht drum herum reden, ein verdammt großes Risiko.